Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen. Der internationale Fußballverband FIFA wird mit Bestechungsvorwürfen konfrontiert. Freihandelsabkommen mit China. Eine Studie verspricht der Schweizer Wirtschaft traumhafte Absatzchancen. Außerdem Ausschaffungsinitiative. Haben die Gegner die Abstimmung schon verloren? Und Naturschutz. Die Reichen wollten den Armen helfen, aber offenbar nur auf dem Papier. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Christian Lüscher mit den Nachrichten.
Die britische Zeitung Sunday Times wirft zwei Mitgliedern des Weltfußballverbandes FIFA Bestechlichkeit vor. Die beiden FIFA-Funktionäre seien auf ein fingiertes Angebot eingestiegen, das ihnen Reporter gemacht hatten, die als Geschäftsleute getarnt waren. Demnach erklärten sich die Funktionäre bereit, ihre Stimmen zu verkaufen, wenn es um die Entscheidung über die Austragungsländer der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022 geht. Die Journalisten hätten die Zusagen gefilmt, heißt es. Die FIFA kündigte umgehend an, die Bestechungsvorwürfe zu untersuchen. Die beiden FIFA-Funktionäre gehören zu den 24 Mitgliedern des Ausschusses, der im Dezember in Zürich über die Gastgeberländer entscheidet, und zwar in geheimer Abstimmung. In Tschechien hat die Bürgerpartei von Regierungschef Petr Nečas bei den Gemeindewahlen eine deutliche Niederlage erlitten. Sie büßte die Vorherrschaft in einigen großen Städten ein, zum ersten Mal nach 20 Jahren auch in Prag. In der tschechischen Hauptstadt siegte im Kampf um das Amt des Stadtpräsidenten die liberale Protestpartei von Außenminister Karel Schwarzenberg, einem tschechisch-schweizerischen Doppelbürger. Regierungschef Nečas ist seit Juli im Amt. Er verfolgt mit seiner Mitte-Rechts-Regierung einen strengen Sparkurs. Das Staatsdefizit Tschechiens soll nächstes Jahr noch 4,6% betragen. Die Sozialausgaben und die Beamtenlöhne werden stark gekürzt. Die Zahl der Toten bei dem Grubenunglück in China hat sich auf mindestens 26 erhöht. Rettungsmannschaften versuchen immer noch, zu den 11 eingeschlossenen Kumpeln vorzudringen. Dichter Kohlestaub im Schacht und die hohe Gaskonzentration erschwerten die Arbeiten. Bereits vor 2 Jahren hat es in demselben Bergwerk einen Unfall mit 23 Toten gegeben. Und auch damals wurde das Unglück durch Gas verursacht. Die Resultate der Parlamentswahlen in Afghanistan lassen weiterhin auf sich warten. Die Wahlkommission will die vorläufigen Ergebnisse, die für heute angekündigt waren, erst am kommenden Mittwoch bekannt geben. Damit wurde die Veröffentlichung der Resultate bereits zum zweiten Mal verschoben. Zu der Verzögerung kommt es, da die Wahlbeschwerdekommission mehrere tausend Eingaben über Betrug und Unregelmäßigkeiten überprüfen muss. Die Parlamentswahlen in Afghanistan hatten vor einem Monat stattgefunden. In Frankreich bestehe keine Gefahr mehr, dass dem Pariser Großflughafen Charles de Gaulle der Treibstoff ausgeht. Das sagt die französische Regierung. Trotz der Streiks aus Protest gegen die geplante Rentenreform sei der Flughafen perfekt versorgt. Auch beim Pariser Flughafen Orly gebe es keine Probleme, so die Behörden. Hingegen seien die Treibstoffbestände der Flughäfen in Nizza und Nantes geringer. Flugausfälle seien trotzdem nicht zu befürchten. Tausende von Rockfans haben trotz Kälte, Nebel und Eisregen auf dem Gotthard von Steve Lee Abschied genommen. Die etwa 3000 Trauergäste versammelten sich beim Gotthard Hospiz. Sie kamen vor allem aus der Deutschschweiz, aber auch aus den anderen Landesteilen sowie aus dem Ausland. Die Gedenkfeier wurde von einem Kapuziner geleitet. Im nächsten Jahr soll auf der Passhöhe eine Gedenkplakette zur Erinnerung an den Gotthard-Sänger montiert werden. Der 47-jährige Steve Lee, der Sänger der Schweizer Rockgruppe Gotthard, war am 5. Oktober bei einem Verkehrsunfall in den USA ums Leben gekommen. Der Walliser Hanfbauer Bernard Rappa ist in ein Spital eingeliefert worden, offenbar wegen Unterzuckerung. Er habe Glukoseinjektionen bekommen, berichten verschiedene Medien. Rappa ist seit Ende August im Gefängnis und seit über 50 Tagen in einem neuen Hungerstreik. Er protestiert damit gegen eine knapp 6-jährige Gefängnisstrafe, weil er Hanf angebaut und verkauft hatte. Die heutige Sportzusammenfassung beginnt mit Tennis, Rachel Müritz.
Es war kein Tag für Schweizer Tennisfans. Sowohl Roger Federer als auch Patty Schnieder haben ihre Finalspiele verloren. In Shanghai unterlag Federer dem Schotten Andy Murray mit 3:6 und 2:6. Murray war heute zu stark für Federer. Der Schweizer beging viele Fehler und nutzte seine Breakchancen nicht. In Linz verlor Patty Schnieder gegen die Serbin Anna Ivanovic mit 1:6 und 2:6. Das Spiel war bereits nach 48 Minuten zu Ende. Zum Fußball. Im Schweizer Cup hatten sich bis gestern bereits 6 Super League-Clubs für den Achtelfinal qualifiziert. Heute waren die restlichen 4 erfolgreich. Ein wahres Schützenfest feierten die Grasshoppers gegen Gymfrance aus der 2. Liga Interregional. 12:0, so das Schlussresultat für die Zürcher. Die anderen Super League-Vereine hatten es mit Gegnern aus der Challenge League zu tun. Der FC Zürich gewann in Locarno mit 3:0 und St. Gallen schlug Schaffhausen 6:2. Knapp war dagegen das Resultat für den FC Luzern. Gegen Stade Nyonnais gewannen die Luzerner mit 2:1. Das entscheidende Tor erzielte Nelson Ferreira erst in der 83. Minute. Und an der Kunstturn-WM in Rotterdam steht die Schweizerin Ariella Käslin als Sprungfinalistin fest. Sie belegt zurzeit den 5. Zwischenrang. Weil am Abend nur noch 3 Turnerinnen für den Sprungfinal in Frage kommen, ist Käslin sicher unter den 8 Finalteilnehmerinnen.
Das Wetter. Morgen Montag fällt vor allem im Osten und den Voralpen entlang noch etwas Regen. Oberhalb von 1200 Metern schneit es. Am Nachmittag zeigt sich von Westen her zeitweise die Sonne bei höchstens 9 Grad. Im Tessin setzt sich die Sonne schon im Lauf des Vormittags durch, es wird 15 Grad warm. Am Dienstag gibt es im Norden zeitweise Sonnenschein, am Abend setzt wieder Regen ein. Im Süden ist es ziemlich sonnig.
Woher das Geld nehmen, fragen sich die Gegner der Ausschaffungsinitiative im Abstimmungskampf. Rosige Machbarkeit, was sich die Schweizer Wirtschaft vom Freihandel mit China erhoffen kann. Jurassisches Dilemma, wie lockt man Millionäre an, ohne aggressiv die Steuern zu senken? Prag den Pragern, die tschechische Hauptstadt wünscht sich ihre Unschuld zurück. Und jetzt reicht's, sagen die Entwicklungsländer vor der Naturschutzkonferenz und erinnern den Norden an alte Versprechen. Die SVP will, dass Ausländer, die bestimmte Delikte begangen haben, zwingend unser Land verlassen müssen, ohne Prüfung der Umstände. 6 Wochen vor der Abstimmung zeigt eine Umfrage der Sonntagszeitung, würde heute über die Ausschaffungsinitiative abgestimmt, gäbe es ein klares Ja. Die Kampagne der SVP zeigt offensichtlich Wirkung, während das Komitee des Gegenvorschlags sich darüber beklagt, es werde zu wenig unterstützt, namentlich von der Wirtschaft. Ist die Abstimmung also schon gelaufen? Freddy Gasser hat nachgefragt.
Umfragen sind keine präzisen Prognosen, doch die Umfrage der Sonntagszeitung zeigt einen deutlichen Vorsprung der Befürworter der Ausschaffungsinitiative. Da diese jedoch völkerrechtlich umstritten ist und 1:1 wohl gar nicht umgesetzt werden könnte, steht auch ein Gegenvorschlag zur Diskussion. Doch obwohl sich FDP, CVP, BDP und die Grünliberalen in einem Komitee dafür einsetzen, nimmt man sie öffentlich kaum wahr. Dessen bewusst ist sich auch Komiteemitglied und FDP-Nationalrat Philipp Müller.
Im gekauften Raum, in großflächigen Inseraten, wie das jetzt für die Ausschaffungsinitiative ja gemacht wird, sind natürlich ungleich viel mehr Leute zu erreichen. Das ist völlig klar. Und wenn wir da keine adäquate Gegenkampagne fahren können, dann sieht es für uns wirklich schlecht aus.
Doch für eine solche Gegenkampagne fehle dem Komitee das nötige Geld. Die 150.000 Franken, die momentan zur Verfügung stünden, reichten gerade mal für ein paar Zeitungsinserate. Die bürgerliche Gegenvorschlagsallianz hofft deshalb auf die großen Wirtschaftsverbände. Doch die betonen seit Tagen, die Ausschaffungsinitiative gehöre nicht zu ihren Kernthemen. Immerhin, so heißt es aus dem Umfeld von Economy Suisse, morgen Montag werde man diskutieren, ob sich gewisse Wirtschaftsexponenten, zumindest persönlich, nicht stärker engagierten in diesem Abstimmungskampf. Für Philipp Müller vom Gegenvorschlagskomitee Hart aber fair ein schwacher Trost. Eine Geldspritze käme aus seiner Sicht ohnehin zu spät.
Selbst wenn morgen ein Entscheid für mehr Geld fallen würde, dann muss man wissen, dass man ja mindestens eine Woche arbeiten muss, um entsprechende Inserate zu gestalten, die Grafik und so weiter, die Aufträge zu geben. Dann könnten wir also frühestens in einer Woche im gekauften Raum der Medien präsent sein.
Und zwei Wochen später bereits wären die ersten Abstimmungsbüchlein in den Briefkästen. Und zu diesem Zeitpunkt seien die Meinungen weitgehend gemacht. Das zeige ja diese Umfrage. Eine Kampagne, so Müller, könne sich so gar nicht entfalten. Trotzdem sei die Abstimmung über die Ausschaffungsinitiative noch nicht gelaufen. Mit der Minarett-Initiative vor einem Jahr könne man sie nicht vergleichen.
Damals hatten wir keinen Gegenvorschlag. Es war eine reine Schwarz-Weiß-Debatte und eine Schwarz-Weiß-Abstimmung. Jetzt haben die Leute aber eine Auswahl.
Wenn sowohl Initiative wie auch Gegenvorschlag angenommen würden, entscheidet die Stichfrage, welche von beiden soll umgesetzt werden. Und da hofft das Gegenvorschlagskomitee auf die Stimmen der Linken, wo die meisten eigentlich beide Vorlagen ablehnen, aber in der Stichfrage wohl den Gegenvorschlag unterstützen würden. Für den Politologen Michael Herrmann allerdings eine gewagte Strategie.
Wir sind jetzt noch vor der Kampagne und die SVP wird eine starke Kampagne gegen den Gegenvorschlag fahren. Es wird sehr stark Druck gemacht, dass man nur für die Initiative ist und gegen den Gegenvorschlag. Und wenn dann auch noch die SP für ein doppeltes Nein wäre, könnte es sehr wohl sein, dass der Gegenvorschlag gar keine Mehrheit macht und deshalb auch gar nie zur Stichfrage kommt.
Ein doppeltes SP-Nein könnte also zum Ja für die Ausschaffungsinitiative werden, was innerhalb der SP noch zu Diskussionen führen müsse, sagt der Zürcher SP-Nationalrat Daniel Josic, der sich für den Gegenvorschlag einsetzt.
Nun, man muss sehen, dass es für die SP nicht einfach ist, hier Position zu nehmen und dass es sicherlich ein sehr schwieriger Schritt ist. Wir müssen einfach klar machen, dass es hier nun wirklich in erster Linie darum geht, das Schlimmste zu verhindern, nämlich die Ausschaffungsinitiative.
Die SP-Delegiertenversammlung wird ihre Parole in zwei Wochen fassen.
Die Kaufkraft steigt rasant, der Hunger nach Konsumgütern auch. China ist aus ökonomischer Sicht ein riesiger Absatzmarkt mit enormem Wachstumspotenzial. Die Schweiz profitiert schon, aber sie will noch mehr als eine. Der allerersten Industrienationen steuert unser Land auf ein eigentliches Freihandelsabkommen mit China zu. In naher Zukunft, so heißt es, sollen die Verhandlungen beginnen. Und nun liegt auch eine Machbarkeitsstudie des Bundes vor mit konkreten Prognosen. Ich fragte Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion, was verspricht die Studie, was würde ein solches Freihandelsabkommen tatsächlich bringen?
Die Schweizer Exporte nach China dürften laut dieser Machbarkeitsstudie um über 60% zunehmen oder um 4 Milliarden US-Dollar. China ist ja bereits jetzt der viertwichtigste Absatzmarkt für die Schweiz. Klar ist, die EU oder auch die USA sind immer noch viel bedeutender für die Schweizer Wirtschaft. Aber die Exporte nach China, die wachsen schon seit Jahren überdurchschnittlich schnell, weil eben dieses Land der Rat boomt. Und dieses Wachstum würde zusätzlich sich noch deutlich beschleunigen.
Und die Chinesen umgekehrt, was hätten die davon?
Ja, auch die Chinesen erhoffen sich natürlich Vorteile von einem solchen Abkommen. Die Exporte in die Schweiz dürften etwas zunehmen. Sie erhoffen sich sicher auch Vorteile, was die Direktinvestitionen in ihrem Land betrifft, auch Zugang zu Know-how. Aber insgesamt muss man schon sagen, das Abkommen ist für die kleine Schweiz wohl viel bedeutender als für das grosse China.
Indem es eben gewaltige Absatzgewinne bringen könnte, 60% mehr Exporte, sagten Sie, und das allein durch ein wirtschaftspolitisches Abkommen. Wie soll das gehen? Wie erklären sich die Experten das?
Das geht vor allem um Importzölle, die wegfallen würden. Nehmen wir eine Schweizer Uhr, die wird an der Grenze in China mit einem Importzoll von 10% in etwa belegt. Dieser Zoll würde mit einem Freihandelsabkommen dann eben wegfallen. Also die Schweizer Produkte würden auf einen Schlag günstiger als zum Beispiel dasselbe Produkt aus der EU. Und bei Zöllen so um die 10%, wie sie eben China kennt, ist das doch ein deutlicher Kostenvorteil.
Heißt das denn, dass dieser Nutzen nur relativ ist, dass er also nur so lange gilt, wie die Konkurrenz der Schweiz, eben zum Beispiel die Europäer, nicht nachziehen und ebenfalls ein solches Freihandelsabkommen unterzeichnen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke, die Schweizer Firmen hätten ganz klar einen zeitlichen Vorsprung, hätten die Chance, sich breit zu machen in China, sich als Firma dort zu etablieren. Die Schweizer Firmen können jetzt dort auch ihrer Konkurrenz, die von der EU, von den USA oder von Japan her ihre Produkte nach China exportieren, Marktanteile wegschnappen in China. Davon geht die Machbarkeitsstudie ganz klar aus. Sollte dann China zu einem späteren Zeitpunkt mit der EU oder mit anderen Regionen weitere Freihandelsabkommen schließen, dann würde sicher der Konkurrenzdruck steigen auf die Schweizer Firmen. Aber die erarbeiteten Vorteile, die wären dann nicht einfach so rasch weg.
Schon jetzt ist die Schweiz gut im Geschäft. Wie aber ist sie positioniert eigentlich und welche Branchen könnten sich am meisten versprechen von einem solchen Abkommen?
Die Schweiz exportiert derzeit vor allem klassische Industrieprodukte, also Maschinen, Elektrogeräte, auch Chemieprodukte und Medikamente und Uhren. Diese Branchen, diese Produktekategorien sind es auch, die am stärksten eben von diesen Exporterleichterungen profitieren könnten. Zudem erhoffen sich gerade die Uhrenindustrie und die Pharmaindustrie einen verbesserten Schutz beim geistigen Eigentum. Raubkopien von Uhren, von Medikamenten sind ein großes Thema. Sie kommen die hiesigen Firmen jedes Jahr teuer zu stehen. Und hier sollen eben gerade auch im Rahmen dieses Freihandelsabkommens Verbesserungen ausgehandelt werden. So ist zumindest das Ziel der Unterhändler.
Neben den Schweizern haben sich auch die Norweger um ein solches Abkommen bemüht, aber das scheint auf Eis zu sein, seit das norwegische Nobelkomitee den Friedensnobelpreis an einen chinesischen Dissidenten verteilt hat. Sowas riskiert die Schweiz wohl nicht.
Ja, die Schweiz setzt offiziell auf eine Art Doppelstrategie. Sie trennt die Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen ganz klar vom Menschenrechtsdialog, den sie hinter den Kulissen führt. Von außen ist es natürlich schwierig zu beurteilen, mit wie viel Energie jetzt dieser Menschenrechtsdialog gerade fortgeführt wird während der Zeit dieser Freihandelsabkommensverhandlungen. Klar ist, es ist eine Gratwanderung für die Regierung. Es geht um gewichtige Interessen für die Schweizer Wirtschaft.
In naher Zukunft, so heißt es jetzt offiziell, sollen die Verhandlungen beginnen. Wann könnte das Abkommen unterschriftsreif sein?
Ja, das dürfte noch etwa 2 Jahre dauern. Von offizieller Seite geht man davon aus, dass Anfang 2011 die Verhandlungen beginnen könnten, aber eben dann eine Verhandlungszeit von 2 Jahren wird in etwa vorausgesetzt, bis dann wirklich ein Abkommen auf dem Tisch liegt.
Sagt Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion. Das stolze Prag ist Opfer seiner selbst. Die architektonisch herausragende einstige böhmische Residenz wird vom Massentourismus überflutet und zugleich von zügellosen Immobilienhaien verunstaltet. So sehr, dass die Kandidaten von rechts bis links bei den Kommunalwahlen angetreten sind mit dem Versprechen, die Stadtentwicklung irgendwie zurück in geordnete Bahnen zu lenken. Die regierende konservative Partei ODS unterlag dabei. Prag den Pragern, lautet sinngemäß das Motto des neuen Stadtpräsidenten. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann berichtet.
Eine Dixieland-Band auf der Prager Karlsbrücke macht gerade ein gutes Geschäft. Touristenmassen wälzen sich träge über das 600-jährige Bauwerk und werfen Münzen in den Hut. Es herrscht ein Gedränge wie in den Schweizer Städten an der Fasnacht. Doch das ist Alltag in Prag. Die Menschenmengen spulen den sogenannten Königsweg ab, vom prächtigen Altstädter Ring vorbei an Hunderten von Souvenirshops hinauf zur Prager Burg. 4 Millionen Touristen, die meist mit Bussen oder Billigfliegen wie Heuschrecken einfallen, hat das Fremdenverkehrsamt im letzten Jahr registriert. Für den Tourismus wurde in der Vergangenheit jedes noch so unsinnige Projekt realisiert, mit dem Ergebnis, dass die UNESCO schon damit gedroht hat, Prag von der Liste der Weltkulturgüter zu streichen. Längst meiden die Pragerinnen und Prager das Zentrum, aber nun wollen sie sich nicht länger in die Außenquartiere verdrängen lassen. Der Wahlkampf um das Bürgermeisteramt wurde deshalb von der Frage dominiert, wie man Prag wieder für die Prager zurückgewinnen könnte. Überzeugende Antworten waren zwar keine zu vernehmen, aber offenbar trauen die Wähler Zdeněk Toma am ehesten zu, aus Prag wieder eine lebenswertere Stadt zu machen. Weniger Beton, mehr Grün heißt sein Motto. Toma will dem unkontrollierten Bauwahn Einhalt gebieten und nicht mehr jedem Gesuch blind entsprechen. Er will die grassierende Korruption in der Stadtverwaltung und das Verkehrschaos auf den Prager Straßen in den Griff bekommen und den Menschen den öffentlichen Raum zurückgeben, wie er an einer Wahlveranstaltung ausführte. Zdeněk Toma ist nicht irgendwer, sondern der angesehene ehemalige Chef der Nationalbank, der sich bisher nicht mit Politik die Finger verbrennen wollte. Er wurde von der gemäßigt konservativen Top 09 ins Rennen geschickt, eine Partei, die erst seit einem Jahr existiert, aber den tschechischen Politikbetrieb schon gehörig aufmischt. Top 09 wurde vom adligen Außenminister Karel Schwarzenberg aus der Taufe gehoben. Bei den nationalen Wahlen im Frühling erreichte sie auf Anhieb das drittbeste Ergebnis und ist bereits Juniorpartnerin der großen konservativen Partei ODS in der tschechischen Regierung. Nun verdrängt Top 09 in der Hauptstadt sogar die ODS, die hier in den letzten 20 Jahren ununterbrochen regiert hat. Ein Meilenstein, findet der Politikexperte Erik Taberi, der in diesem Wahlergebnis den ersten Schritt zur Wachablösung im rechten Lager sieht. Die Leute hätten wohl wirklich genug von den Mauscheleien der etablierten Parteien und wollten neue Kräfte am Ruder sehen, Leute eben wie Zdeněk Toma. Dass Taberi richtig liegt mit seiner Einschätzung, zeigen die Ergebnisse auch in den anderen tschechischen Städten und Gemeinden. Am meisten zulegen konnten nämlich unabhängige Kandidaten. Die Hälfte aller 62.000 Sitze in den Kommunalparlamenten werden künftig von Parteilosen eingenommen.
Dem Kanton Jura geht es 30 Jahre nach seiner Gründung finanziell nicht gerade gut. Der Nachholbedarf des jüngsten Kantons ist enorm, die Steuern sind hoch. Sie liegen 40% über dem schweizerischen Durchschnitt. Am nächsten Wochenende sind Wahlen und die jurassischen Parteien wollen eigentlich die Mittelstandsfamilien entlasten und mehr Arbeitsplätze. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser schildert aus Delsberg-Delemont die Problemlage.
Also, guten.
Abendessen zu Hause bei der Familie Studer in Delemont. Die älteren vier Kinder sind ausgeflogen, nur noch die 25-jährige Tochter Anaïs lebt zu Hause. Es gibt Spaghetti an einer Tomatensauce. Die Familie habe harte Zeiten durchlebt, erzählt Mutter Marianne Studer.
Mit 5 Kindern, wir haben ungefähr 60.000 Franken gehabt.
Trotzdem zahlten die Studers viel Steuern. Die Familie leistete sich den Luxus, die Kinder in die Steiner Schule nach Basel zu schicken, damit sie Deutsch lernen. Daneben lag nicht mehr viel drin, sagt die 61-Jährige.
Wir haben ein Auto gehabt und Velo, aber unsere Kinder sind sehr selten in Ferien gegangen.
Heute steht die Familie Studer finanziell besser da, auch dank Erbschaft und weil die Kinder selbstständig sind. Tochter Anaïs arbeitet als Büroangestellte im bernischen Moutier und lebt bei den Eltern in Delemont. Steuertechnisch gesehen sei dies nicht geschickt, sagt sie.
Ja, also mal berechnet, also ein Viertel vom Lohn geht schon zu den Steuern. Das ist ganz klar.
Das ist viel, überdurchschnittlich viel. Eine Studie der Credit Suisse zeigt jedoch, vergleicht man die Lebenskosten in den Kantonen, dann bleibt in Portemonnaie der Jurassier mehr übrig als in allen anderen Westschweizer Kantonen. Ins Gewicht fallen vor allem die tiefen Miet- und Bodenpreise. Eine großzügige Vierzimmerwohnung findet man im Kanton Jura auch für unter 1'000 Franken. Wer ein Haus bauen will, zahlt zwischen 50 und 250 Franken pro Quadratmeter Land. Dennoch, der Jura ist ein armer Kanton. Fast die Hälfte seiner Einnahmen bekommt der Jura vom Bund. Finanzausgleich sei Dank. Charles Juillard, Finanzminister, möchte sich von dieser Abhängigkeit lösen. Eine große Hilfe sind ihm die Steuerzahler dabei nicht.
Il faut savoir que dans le Jura, 32% des contribuables sur les 45.000 payent environ 1,55% des impôts.
Ein Drittel aller Steuerpflichtigen zahle wenig oder gar keine Steuern, sagt Juillard. Zur Kasse gebeten wird vor allem der Mittelstand. So zahlt eine verheiratete, steuerpflichtige Person mit 2 Kindern und einem Einkommen von 100.000 Franken im Kanton Jura fast doppelt so viel Steuern wie in Zürich. Zwar sinken die Steuern seit letztem Jahr um jährlich 1% und das bis ins Jahr 2020. Um aber den Mittelstand langfristig zu entlasten und den Staatshaushalt nicht in schiefe Lage zu bringen, braucht es mehr Einnahmen. Zum Beispiel durch die Steueramnestie, welche seit Anfang Jahr läuft. Bisher sind 50 Millionen Franken an Vermögen deklariert worden. Das seien immerhin 3 Millionen Franken zusätzliche Steuereinnahmen, sagt der Finanzminister. Man wolle auch versuchen, finanzkräftige Steuerzahler anzulocken.
Qui permettront par leurs impôts d'abaisser la charge fiscale de l'ensemble des contribuables jurassiennes et jurassiens.
Ziel sei es, 500 zusätzliche Millionäre in den Kanton Jura zu holen, um somit die Steuerbelastung für alle anderen zu senken. Das dürfte allerdings nur mit steuerlichen Anreizen möglich sein. Schon jetzt ist klar, die linken Parteien werden hierzu nicht Hand bieten. Die jurassische SP etwa verlangt eine stärkere Steuerprogression, das heißt, sie möchte die Reichen stärker zur Kasse bitten. Gute Steuerzahler können aber auch anders in den Jura geholt werden. Alle Parteien von links bis rechts setzen dabei viel Hoffnung auf die Autobahn, die zurzeit quer durch den Kanton gebaut wird. Der industrielastige Kanton Jura will dadurch neue Unternehmen, beispielsweise im Medizinalbereich, anlocken. Das schafft hochqualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze und somit mehr Steuereinnahmen.
Jede fünfte Pflanze ist vom Aussterben bedroht. Die Staatengemeinschaft hat eigentlich versprochen, das Artensterben bis in diesem Jahr deutlich zu bremsen. Ohne Erfolg. An der Internationalen Biodiversitätskonferenz soll ein neuer Anlauf genommen werden. Sie beginnt morgen im japanischen Nagoya. Die Aussichten sind ungewiss, denn wie beim Klimaschutz gibt's auch beim Schutz der sogenannten Biodiversität Gegensätze zwischen Norden und Süden. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Nach Nagoya soll alles besser werden. Diesen Willen verströmt die Staatengemeinschaft vor der Konferenz in Japan. Man ist sich einig, dass der Niedergang der Biodiversität bis ins Jahr 2020 gebremst werden muss. 20 konkrete Schutzziele sehe die neue Strategie vor, sagt Rolf Hogan von der Umweltschutzorganisation WWF.
For example, halting overfishing by 2020 and zero net deforestation. We're also looking for countries to have 20% of their national land and marine territories within protected areas.
Die Überfischung soll etwa gestoppt werden, ebenso die Abholzung der Regenwälder und jedes Land soll 20% seiner Fläche als Schutzgebiete ausweisen. Manche Ziele sind noch umstritten und alle sind sehr ambitiös. Aber weil sie konkret sind, wird überprüfbar, welches Land seine Verpflichtungen nicht erfüllt. So kann man die Umweltsünder unter Druck setzen und dies gilt als Schlüssel zum Erfolg. Trotz der beträchtlichen Übereinstimmung bei den Schutzzielen sind Naturschützer besorgt, dass die Konferenz doch noch scheitern könnte. In den Verhandlungen habe sich eine Kluft zwischen den Industrie- und den Entwicklungsländern aufgetan, sagt Gerald Steinlecker vom WWF.
This question of North-South is a critical one and will need to be decided in order to achieve success.
Diese Kluft geht zurück auf die ursprüngliche Konvention zum Schutz der Biodiversität aus dem Jahr 1992. Damals versprachen die Reichen den armen Ländern Hilfe beim Naturschutz. Dies, weil ein Großteil der Naturvielfalt in tropischen Ländern heimisch ist, zum Beispiel die Regenwälder. Von den tropischen Naturressourcen profitieren aber auch reiche Länder. Zum Beispiel speichern Regenwälder riesige Mengen des Treibhausgases CO2. Und aus den Regenwäldern stammen auch viele medizinische Wirkstoffe. Ein Teil des milliardenschweren Gewinns, den Unternehmen aus dem Tropenwald und anderen Naturressourcen der Entwicklungsländer ziehen, sollte gemäß Konvention zurück in die Herkunftsländer fließen, sagt François Meyenberg von der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern.
Seit 1992 ist das Teil der Konvention, aber wir leiden unter einem akuten Vollzugsnotstand. Dieses dritte Ziel der Konvention wird überhaupt nicht umgesetzt.
Vor allem Kanada. In einigen Punkten aber auch die EU und die Schweiz brächten so industriefreundliche Vorstellungen in die Verhandlungen ein, dass eine Einigung fraglich sei.
Jetzt sagen die Entwicklungsländer ganz klar, wenn wir jetzt die Durchsetzung nicht bekommen, dann werden wir sämtliche Verhandlungen blockieren.
Und damit wären auch die ehrgeizigen Schutzziele für das Jahr 2020 vom Tisch, warnt François Meyenberg. Erschwerend komme hinzu, dass die meisten Industrieländer weniger Hilfe für den Naturschutz leisteten, als nötig sei. Der Schweizer Verhandlungsleiter in Nagoya weist diese Kritik zurück. Die Schweiz investiere bereits viel in den Naturschutz in armen Ländern, sagt Franz Perret. Vor einer Erhöhung müsse man prüfen, wo weitere Hilfe sinnvoll sei.
Das ist eine Grundvoraussetzung, damit man überhaupt jetzt zusätzlich zu dem, was man jetzt schon macht, ganz strategisch investieren kann in den Schutz der Biodiversität.
Kritiker entgegnen, dass der Bedarf für weitere Hilfe offensichtlich sei, etwa bei den Schutzgebieten. Seit 2003 wurden zwar 700.000 Quadratkilometer neue Naturparks ausgewiesen, oft aber fehlt das Geld, sie vor Wilderern und illegalen Holzfällern zu schützen. Franz Perret hingegen ortet in der Position der Entwicklungsländer eine generelle Verhärtung.
Sie möchten eigentlich Druck auf die Industriestaaten ausüben, dass die mehr finanzielle Unterstützungen in irgendwelchen Bereichen überall leisten und sich vielleicht auch zunehmend versuchen, ein bisschen aus einer gemeinsamen Verantwortung herauszustehlen.
Rolf Hogan vom WWF stimmt teilweise zu. Nur nach Hilfe zu verlangen genüge nicht.
All countries should be investing, you know, not just looking for overseas help.
Noch hofft Hogan trotz der Streitigkeiten auf einen Durchbruch. Wird dieser aber nicht erreicht, so droht ein Szenario, das man vom Klimaschutz kennt. Nach jahrelangen Verhandlungen ein Desaster, von dem man sich lange nicht erholen wird.
Ein Bericht von Thomas Häusler hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Isabel Jacobi und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.